Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Musikland Schweiz. Reflexe Schwerpunktwoche auf DRS 2. Die Woche über waren wir auf Streifzug durch die vielfältige Musikszene der Schweiz. Die Orchesterlandschaft, die alte, die neue und die elektronische Musik haben wir besucht, den Jazz und die neue Schweizer Volksmusik. Und heute, in der letzten Folge der Serie, werfen wir einen Blick aufs Geld. Wer bezahlt das alles? Darüber sprechen jetzt Mira Song, die Leiterin Kultursponsoring der Credit Suisse, Andrew Holland, der Leiter Förderung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Toni Krein, Präsident des Verbandes Schweizerischer Berufsorchester und David Vitali, Leiter der Sektion Kultur und Gesellschaft des Bundesamts für Kultur. Das Gespräch leitet Florian Hauser.
Wir sprechen zum Schluss dieser Reflex-Schwerpunktwoche Musik hier auf DRS 2 über das liebe Geld. Wir haben keinen Vertreter der kantonalen Ebene dabei. Paritätisch wäre das ja auch ein bisschen schwierig, Vertreter aller Kantone hier am Tisch zu versammeln, zu unübersichtlich. Wir sind aber zu fünft und ich freue mich sehr, dass Sie hier da sind. Mira Song, Andrew Holland, David Vitali und Toni Krein. Die Finanzierung und die Förderung der Musik ruht auf zwei Säulen. Einmal ist da die öffentliche Musikfinanzierung, die öffentliche Hand, Bund, Kantone, Städte, Gemeinden. Und zum anderen ist da die private Musikfinanzierung, Spenden, Stiftungen, Mitgliedsbeiträge, Unternehmenssponsoring. Wir fangen damit an. Mira Song, Ihr Partner für Klassik und Jazz war mal der Slogan eines Trailers auf DRS2. Credit Suisse war mal Sponsoringpartner von DRS2, das hat aufgehört. Aber Klassik und Jazz sind weiterhin Schwerpunkte, für die Sie sich engagieren. Musiksponsoring. Warum? Wo ist der Mehrwert für das Unternehmen?
Also Musiksponsoring hat viele Aspekte, die für ein Unternehmen interessant sind. Auf der einen Seite kann man mit dem seine Unternehmenswerte darstellen. Also je nach Stilrichtung zeigt man, für was das man einstehen will. Man erreicht seine Zielgruppen und sozusagen als dritte Säule kann man auch noch eigentlich so ein Engagement für die Gesellschaft demonstrieren, mit je nach der Art des Gefäßes, das man wählt, das man sponsert.
Musiksponsoring, Toni Krein, könnten wir ganz allgemein kurz mal ein bisschen das eingrenzen. Das ist eins von vielen Marketinginstrumenten.
Es geht im einen bei klassischer Musik ganz sicher um das Team, was da versammelt ist und was unisono in einer guten Atmosphäre miteinander spielen soll. Das ist etwas, was in einer Großfirma auch ein wichtiger Aspekt ist. Und zum anderen sind es die Qualitätskriterien, die beim Musikmachen in den Vordergrund treten. Es sind der Umstand, dass da jemand wirklich leidenschaftlich dabei ist, was er macht. Und das sind Dinge, die auch in einem Unternehmen eine Rolle spielen. Und insofern engagiert sich ein Unternehmen sehr gerne für klassische Musik. Es kommt da ein Aspekt dazu. Klassische Musik ist allgemein verständlich. Es ist eine universelle Sprache. Es geht nicht um Sprache per se, sondern es geht wirklich darum, dass eigentlich Musik von allen verstanden wird.
Und es lassen sich Umsätze erhöhen und Sympathiewerte steigern, oder?
Sponsoring zielt natürlich darauf ab, Sympathie zu erwecken. Umsätze steigern, das ist, würde ich jetzt mal so aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, nicht so direkt ableitbar, weil die Messbarkeit von Sponsoring heutzutage doch immer noch eine relative Größe ist. Aber es lassen sich auf jeden Fall Zielgruppen erreichen, die man mit anderen Marketinginstrumenten nicht erreichen kann.
Schauen wir doch mal auf die staatliche Musikfinanzierung. Andrew Holland, die Pro Helvetia ist eine Bundesstiftung, staatlicher Förderer, verteilt Steuergelder, gestützt auf einen gesetzlichen Auftrag. Was ist der Auftrag?
Unser Auftrag ist es, als nationale Stiftung Vorhaben von überregionaler Bedeutung oder gesamtschweizerischem Interesse zu fördern, zu unterstützen. Wir tun dies mit Beiträgen an das Werkschaffen, Werkbeiträge an Komponisten, durch Projektbeiträge für den Austausch im Inland, für die Verbreitung von Schweizer Musikschaffen im Ausland, für die Vermittlung wie auf den Nachwuchs und haben verschiedene Instrumente im Haus. Wir haben Gesuche, auf die wir reagieren. Wir haben unsere eigenen Außenstellen, die Projekte verbreiten und Themen, Länderprogramme, innerhalb von denen auch Musikprojekte stattfinden.
Und von gesamtschweizerischem Interesse heißt, es muss alle Landesteile betreffen, alle Sprachen, alle Stile?
Gesamtschweizerisches Interesse wird gemäß Gesetz unterschiedlich aufgelistet. Für uns kann es ein qualitativer Anspruch sein. Es geht um die Anerkennung eines Künstlers, einer Künstlerin innerhalb seiner Szene auch. Es wird mit einbezogen sein Renommee, seine bisherige Laufbahn. Je nach Veranstaltungstyp, wenn es eine Aufführung ist, ein Konzert, spielt auch der Ort eine Rolle. Ist es ein Ort, der innerhalb seines Genres eine gewisse Bedeutung hat, die über die eigene Region hinausgeht? Das sind ungefähr so die Kriterien.
Das meiste Geld geht ins Ausland, oder?
Es gehen rund 60% der Gelder der Musikabteilung ins Ausland.
Wie viel Budget haben Sie?
Wir gaben 2011 gute 4 Millionen für die Musik aus. Das umfasst die Aktivitäten der Musikabteilung, der Außenstellen wie auch der Programmabteilung.
Seit Anfang 2012 ist das Kulturfördergesetz in Kraft. Das heißt, die Kompetenzen zwischen der Proelvetia und dem BAK sind jetzt neu verteilt worden. Also Proelvetia zuständig für Projektförderung, Werkbeiträge, wie Sie gesagt haben, in Holland, das Bundesamt für Kultur, für Auszeichnungen, Preise und musikalische Bildung. Das heißt, David Vitali, die Etablierung der eidgenössischen Preise im Bereich Musik, was müssen Sie da machen?
Der Bund vergibt eidgenössische Preise in den verschiedenen Kunstsparten, unter anderem auch in der Musik. Bisher waren das nur Kunst und Design, hinzu kommen jetzt Theater, Literatur, Tanz und eben Musik. Wir bauen das sukzessive auf. In Kürze wird das Bundesamt für Kultur kommunizieren über die erste Vergabe der eidgenössischen Literaturpreise und Musik kommt dann im Jahr 2014 dazu. Erst dann werden wir die Ressourcen haben. 2013 beginnt die konzeptionelle Arbeit.
Die zweite Säule des BAKs, die musikalische Bildung, da geht es um den Zugang der Kinder und Jugendlichen. Was macht das BAK im Bereich Bildung?
Das ist eine Aufgabe, die uns eben neu zugewachsen ist durch das neue Kulturförderungsgesetz, ein ganz neuer Förderbereich. Es geht darum, Vorhaben von Dritten zur Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Das kann Breitenförderung sein oder Exzellenzförderung. Das können einmalige Projekte sein oder wiederkehrende oder mehrjährige Projekte. Es können alle Sparten betroffen sein. Wir haben dafür ein verhältnismäßig kleines Budget, 500.000 Franken pro Jahr aktuell. Und es funktioniert auf Gesuchsbasis. Die Gesuche werden durch eine externe Jury vorevaluiert.
Gelder verteilen auf der einen Seite, Gelder akquirieren auf der anderen Seite. Toni Krein, Sie kennen beide Seiten, waren Kulturorganisator, haben mitgeholfen, Gelder zu finden, haben selber Geld gegeben. Mal ganz allgemein gefragt, wie findet man Geld? Was sind die Mechanismen?
Als Suchende, glaube ich, muss man sich ganz ähnlich verhalten wie als Gebende. Ich denke, es spielt eine große Rolle die Beziehung, die aufgebaut wird zwischen einem, sei es eine Kulturinstitution oder sei es jemand, der ein Projekt gedenkt zu realisieren und dafür Geld sucht. Das Wichtigste beim Aufbau einer solchen Partnerschaft ist eigentlich eine Affinität herzustellen zwischen den beiden Partnern. Und mit Affinität meine ich, dass gemeinsame Werte eben definiert werden, gemeinsame Grundlagen gefunden werden und beide Seiten genau wissen, was sie tun. Das heißt also, das, was man oft meint, man könne so Geld suchen, indem man eine Vielzahl von Briefen verschickt und Gesuche verschickt, klappt zumindest bei den Privaten nicht. Stiftungen verhalten sich da vielleicht anders, aber bei privaten Geldgebern geht es schon um eine persönliche Beziehung. Es geht darum, dass ein Vertrauensverhältnis hergestellt wird und wie gesagt, dass beide Seiten eigentlich wissen, worum es geht und was sie miteinander realisieren wollen.
Mirason, als international vernetztes Unternehmen sind Sie auch international im Sponsoring. Also da fällt auf, dass das Sydney Symphony Orchestra ist dabei, es sind die Auftritte der Wiener Philharmoniker beim Lucerne Festival dabei, Sie sind bei diversen Festivals in der Schweiz aktiv, diversen Orchestern. Aber was auffällt, Sie arbeiten nicht mit Einzelkünstlern zusammen, sondern mit Institutionen. Warum?
Eigentlich, sozusagen, Sponsoring ist ja sozusagen ein Gegengeschäft. Und das heißt eigentlich, der Sponsor erwartet eben auch kommunikative Gegenleistungen. Und diese Gegenleistungen kann im Normalfall nicht nur der Veranstalter garantieren. Weil wenn ein Künstler auftritt im Rahmen eines Festivals, dann hat er auch immer den Veranstalter im Rücken. Und da muss man sozusagen doppelt verhandeln. Und deshalb haben wir gesagt, wir unterstützen immer Institutionen. Wir nehmen keinen Einfluss sozusagen auf den Inhalt zum Beispiel von den Institutionen, sondern die künstlerische Hoheit bleibt auch immer bei den Institutionen. Und grundsätzlich ist auch so, es ist viel einfacher in der Assoziation, weil die Werte, die eine Institution repräsentiert, sind in dem Sinn beständiger als die sich ja auch eines Einzelkünstlers. Also das sieht man vor allem vielleicht auch im Vergleich zum Sport, wo man gesehen hat, wenn man sich sozusagen mit einer 1:1 Beziehung einen Sportler unterstützt, das kann top oder auch flop sein. Also man geht ein sehr hohes Reputationsrisiko auch ein. Und das, denke ich, ist vielfach nicht im Sinne sozusagen des Sponsors, um sozusagen dieses Reputationsrisiko einzugehen. Wenn ich noch eine Klammer aufmachen darf, ich denke, bei uns ist sehr wichtig, dass wir eigentlich sozusagen einen Aufbau haben. Also unser Engagement ist ja eigentlich wie eine Pyramide. Also das zeigt auch die Verflechtung auf deiner Seite von der sozusagen unsere Stiftung, die wir haben, die wie den Jugendmusikwettbewerb unterstützt und auch die Preise vergibt. Und sozusagen dem Sponsoring, wo man sagt, das baut auf, also wir fangen früh an. Also es gibt auch einen Jugendförderungsaspekt in der klassischen Musik. Wir wollen auch sozusagen Festivals, die explizit junge Künstler fördern, unterstützen und haben dann sozusagen on top dann auch sozusagen eben diese Leuchttürme ist jetzt ein zu strapaziertes Wort, aber sozusagen wie das Lucerne Festival, diese Top-Engagements. Aber das spielt alles ineinander und wir möchten explizit nicht nur sagen wie die prestigeträchtigen, sozusagen glamourösen, um das ein bisschen plakativ zu formulieren, Veranstaltungen unterstützen, sondern wir müssen definitiv auch in die Tiefe gehen, weil nur so haben wir das Gefühl, sind wir auch als Sponsor glaubwürdig.
Sie nehmen keinen Einfluss auf den Inhalt, sagen Sie, aber doch geben Sie ja nicht nur Geld, sondern greifen auf eine gewisse Art ein. Wenn wir zum Beispiel den Förderpreis Jazz nehmen, da können die Abgänge der Musikschulen können bei den Stand zur Musiktagen auftreten und dann, ich nehme an, Sie wollen ja nicht eine Anfangseuphorie auslösen und dann eine Anschlussarbeitslosigkeit. Also wo ist da der Mehrwert für die Credit Suisse und wo ist die Verantwortung für die Musiker? Die haben Sie ja.
Also das geht auch in einem Konzept, was Sie gesagt haben, wir möchten auch im Jazz sozusagen schon bei der Aufbauarbeit dabei sein. Und wir haben gemerkt, es gibt dort so, wie sozusagen am Übergang von den Abgängen zum Musikerleben, gibt es wie auch ein bisschen ein Vakuum, dass man sagt, wir haben gute Musikschulen, gute Ausbildungsstätten, aber es fehlt an den Auftrittsmöglichkeiten. Und nehmen Sie einfach zu sagen, wir sprechen einen Geldpreis, das wollten wir explizit nicht, sondern wir sagen, wir wollen Auftrittsmöglichkeiten bieten. Und die Gewinner vom Förderpreis Jazz gewinnen ja dann auch noch ein Bandcoaching und eine CD-Aufnahme, um denen dann sozusagen wie den Start zu ermöglichen, dass sie was mitnehmen können, also eigentlich an Erfahrung und nicht nur in dem Sinn, dass es mit dem Geld sozusagen gerade wieder verpufft.
Und dürfen dann noch beim Schaffhauser Jazz Festival noch
Genau, ein Jahr auftreten. Später können Sie sozusagen mit dem erarbeitenden Programm, können Sie beim Schaffhauser Jazz Festival, und das ist jetzt eigentlich die Werkschaft vom Schweizer Jazz auftreten und das ist natürlich eine sozusagen ideale Plattform, um sich dann auch nochmal einem Publikum zu präsentieren.
Andrew Holland, Sie arbeiten ja auch, wie die Credit Suisse, nicht mit Einzelkünstlern zusammen, sondern mit Partnern. Wie funktioniert das bei der Bohelizia?
Wir arbeiten auch mit Einzelkünstlern im Sinne zusammen, dass wir Gesuche unterstützen von Einzelkünstlern. Es gibt Bereiche, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten, sei das im Rahmen der eigenen Programme, sei es im Rahmen der Aktivitäten der Außenstellen. Wenn wir auf den Nachwuchsbereich zu sprechen kommen, dort gehen wir davon aus, dass wir stark auf Partnerschaften setzen, weniger auf Einzelgesuche von Künstlern. Der Hintergrund ist ein einfacher. Wir kamen zu dieser Aufgabe, wie das BAC, auch zur musikalischen Bildung, neu. Wir sind eine national ausgerichtete Stiftung, die Künstler, Künstlerinnen in der Schweiz kennt, Künstler, Künstlerinnen, die ins Ausland reisen. Aber wir haben unmöglich die Ressourcen, auch die Möglichkeiten, jede einzelne Nachwuchskünstlerin, Künstler irgendwo in der Schweiz zu kennen. Daher der Entscheid, wir glauben, dass es wie eine Art Vorselektion durch Partner braucht. Wir sind in der Lage, die richtigen Partner zu identifizieren und planen dort auch Vereinbarungen mit dem Partner abzuschließen, wo wir zum Beispiel sagen, wir geben einen bestimmten Beitrag für eine Anzahl Schweizer Musiker, Schweizer Künstler, Gruppen. Und die Auswahl, welche Künstler sind, überlassen wir dann dem Festival, dem Ensemble und so weiter.
Sie haben den Auftrag seit 2012 und haben
mit dem Kulturförderungsgesetz ist er in Kraft getreten.
Und Sie haben Zeit für die Umsetzung bis 2015.
Ich hoffe, dass wir weiter umsetzen können als bis 2015, dass eine Aufgabe ist, die bei uns bleibt, auf möglichst lange Zeit. Für uns ist es wichtig, die Aufgabe gut aufzugleisen. Wir wollen nicht das Rad neu erfinden. Gleichzeitig wollen wir Doppelspurigkeiten mit Kantonen, Städten vermeiden. Wir wollen nicht Bestehendes nochmals tun, sondern gemeinsam mit den Verbänden, mit Veranstaltern, Experten, den Hochschulen zu schauen, wo sind die Bedürfnisse in den jeweiligen Sparten, wo kann es uns, wo braucht es uns und was macht Sinn, wenn Pro Helvetia auf dieser Ebene übernimmt?
Also kann ich dann davon ausgehen, dass die Pro Helvetia so etwas wie eine Brückenfunktion hat zwischen dem lokalen, dem nationalen, dem internationalen Schaffen?
Wir haben aus unserem gesetzlichen Auftrag dieses abgeleitet. Städte, Kantone, sie nennen das, sie fördern den Humus, dass vor Ort, wenn etwas größer wird, kommt der Kanton häufig ins Spiel und dann, wenn es in die ganze Schweiz, ins Ausland geht, ist das in unserer Kompetenz. Und wir denken, um auch eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten für die jungen Künstler, wenn sie nicht mehr Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen sind, per Gesetz hört das mit 35 auf, ist es wichtig, dass die Instrumente der Nachwuchsförderung quasi wie von unten an die anderen Instrumente anschließen, damit ein nahtloser Übergang für die Künstler, Künstlerinnen möglich ist.
Wenn wir mal bei dem lokalen Schaffen bleiben, David Vitali, eins Ihrer großen Anliegen ist ja die Stärkung der Volkskultur, der Laienkultur, wo es um die Jodlerclubs geht, um die Blasmusikerverbände. Sie haben in dieser Förderperiode, ich glaube, Sie haben das Motto lebendige Traditionen, haben Sie da die Mittel aufstocken können?
Im Laienbereich gibt es eine Reihe von musikalisch orientierten eidgenössischen Verbänden. Dort haben wir die Mittel erheblich aufgestockt, fast verdreifacht. Wir haben gleichzeitig Herkunft von einer internationalen Verpflichtung, Ratifikation einer UNESCO-Konvention, versucht dem Thema lebendige Traditionen mehr Nachhaltigkeit zu verschaffen, indem wir das Thema eben hervorheben. Wir haben eine Liste lebendiger Traditionen in der Schweiz geschaffen und werden mit verschiedenen Maßnahmen auch versuchen, diese Liste lebendig zu machen.
Was sind das für Maßnahmen oder welche Kriterien haben Sie da?
Einerseits versuchen wir, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für den Wert lebendiger Traditionen in der Schweiz. Andererseits versuchen wir, mit Museen, mit Schulen, mit den Kantonen zusammenzuarbeiten, um eben einzelne dieser Traditionen oder die Tradition in ihrer Gesamtheit zu stärken.
Lassen Sie uns doch mal eine dritte Runde aufmachen. Ich möchte Ihnen etwas vorspielen, nämlich ein Statement von Mischa Damev, Intendant des Mikrokulturprozent Classics. Als Veranstalter nimmt er stark Einfluss, entwickelt im Gespräch mit den Künstlern die Programme und er sagt auch, wir müssen nicht fertige Produkte einkaufen, das ist das Spannende. Und er sagt noch,
jede Idee, auch in der Kultur, findet ihre Berechtigung auf dem Markt.
Der Markt regelt sich selber. Manches wird sich von selber abschaffen, wenn es nicht gut genug ist. Stichwort Knüsel-Diskussion. Ist der Markt übersättigt, Andrew Holland?
Ich würde nicht von einer Marktübersättigung sprechen. Ich bin stark der Meinung, dass es nie genug an Kultur, an guten, hochstehenden, qualitativ wichtigen Projekten geben kann. Natürlich stellen wir auch fest, dass in den letzten Jahren das Publikum nicht gewachsen ist, dass gleichzeitig das Angebot groß geworden ist und setzen da auch einen Akzent, das ist auch eine der neuen Aufgaben des Kulturförderungsgesetzes, auf die Vermittlung, um herauszufinden, wie kann man die Gesellschaft für die Bedürfnisse, für die Anliegen der Kunst auch besser sensibilisieren, mehr Gewicht in der Kultur in der Gesellschaft gewinnen und dadurch auch nicht unbedingt die Nachfrage, aber die Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft fördern.
Ich glaube, die Vermittlung, das ist ein Stichwort, das ein ganz wichtiges ist in dem Zusammenhang, weil entgegen vielleicht einer anderslautenden Meinung halte ich für Vermittlung, und zwar in jeder Art und Weise, für die Kultur für sehr förderlich und in jeder Kunstsparte eigentlich, und halte sie für notwendig, weil sie mit in die Bildung hinein. Es geht nicht nur darum, sozusagen die Kulturveranstaltungen besser zu vermarkten oder zu verkaufen, sondern es ist eine Bildungsaufgabe. Insofern gehört Kulturvermittlung insgesamt, denke ich, zum Bildungsangebot eines Landes. Und da, denke ich, sind auch die Privaten gefragt. Ich bin der Meinung, dass die Privaten, also Sponsoren, sie tun es teilweise auch, gut daran tun, wenn sie eben nicht nur eine Veranstaltung unterstützen oder eine Institution, auch wenn sie längerfristig unterstützen, sondern wenn sie dort mit der Institution zusammen Inhalte schaffen, ohne Einflussnahme. Es geht nicht um Einfluss, sondern es geht um Ermöglichen. Und das gehört mit zu dieser Vermittlungstätigkeit. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der meines Erachtens auch zwischen den Öffentlichen und den Privaten noch sehr viel besser besprochen werden müsste, wo der Dialog noch sehr viel besser funktionieren müsse, als er das im Moment tut. Es gibt zwar das Forum Kultur und Ökonomie, aber dort ist der direkte Austausch eigentlich auch nicht so, dass man wirklich das weiß voneinander, was wichtig wäre, um ergänzend zu agieren.
Also was müsste ganz konkret passieren noch?
Man müsste besser kennen, welches sind die Absichten. Durchaus die öffentlichen Absichten sind bekannt, aber ich glaube, den öffentlichen sind die Absichten der Sponsoren oft nicht bekannt. Und es sind auch die Pläne der Sponsoren nicht bekannt. Es sind die Bedürfnisse auch der Sponsoren nicht bekannt. Es gibt immer noch, auch heutzutage noch, eine gewisse Reservierung oder Reserviertheit gegenüber privaten Geldgebern. Man hat dort eine bestimmte Vorstellung, was deren Absichten sind. Eben das, was im Grunde genommen Sie, Florian Hauser, eingangs ja auch gefragt haben. Also Umsatz stärken, Bekanntheit stärken, das spielt alles eine Rolle. Aber es ist immer auch im Sponsoring drin ein gewisser Anteil an gesellschaftlicher Verantwortung enthalten. Und ich glaube, das ist für Unternehmen heute wichtiger denn je. Es müssten mehr die bilateralen Gespräche besser fließen. Es müssten mehr die Dialoge besser gestaltet werden, direkt.
Ich denke, was man hier unbedingt auch anfügen muss, ist, dass Vermittlung in der Schweiz anders als im umliegenden Ausland, ich würde nicht sagen ein neueres Phänomen ist, aber doch im Vergleich zum Ausland erst im Aufbau ist. Wir haben von 2008 bis oder 2009 bis jetzt ein Programm Kulturvermittlung auch lanciert, gemeinsam mit Städten, Kantonen und externen Partnern, und können klar sagen, das Potenzial der Vermittlung ist in der Schweiz noch nicht ausgeschöpft.
Aber nochmal zurück zu Pius Knüsel. Hat er denn etwas angestoßen durch sein Buch Der Kulturinfarkt? Die Erkenntnisse sind ja nicht neu, dass jede Bushaltestelle mit Kirche und Gasthaus auch ein Festival braucht.
Das ist in der Tat so. Ich meine, das Angebot, wir haben es vorhin schon angeschnitten, das Angebot heute ist groß. Das Angebot ist, glaube ich, darf man sogar sagen, so groß, wie es nie zuvor war. Es gibt heute wirklich von allem, und es gibt tatsächlich sehr viel von allem. Das ist aber nicht a priori schlecht, sondern jede Kulturinitiative befruchtet auch wieder eine andere, gebiert Ideen, die möglicherweise dann besser umgesetzt werden als vielleicht das davorliegende. Insofern sollte man meines Erachtens, ich bin stark der Meinung, sollte man diesen Fluss nicht unterbrechen, indem man jetzt sagt, also bitte von allem nur noch die Hälfte oder Umverteilung der Gelder, weil man da einen großen Teil der Dynamik auch aus diesem Betrieb, will ich es mal nennen, herausnehmen würde. Aber es ist natürlich so, dass wir Instrumente schaffen müssen oder dass wir tatsächlich versuchen müssen, über diese vermittelnden Projekte ein Publikum vor allem in die Zukunft hineinzuführen und ein Publikum zu finden, das aus jüngeren Menschen besteht und das aus einer anderen Sozialisation heraus auch kommt. Und da gehören sicherlich auch ganz andere Kultursparten mittlerweile in diesen Bereich hinein.
Gibt es noch Ressourcen, die noch anzuzapfen wären, die noch überhaupt nicht erschlossen sind? Zum Beispiel könnte man davon ausgehen, dass Privatvermögen sich noch viel mehr beteiligen kann, wird.
Auf der einen Seite denke ich, wenn es um Firmensponsoring geht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da in den Bereichen der kleineren und mittleren Unternehmen Partner finden könnte, die entdecken, dass sie über Kultursponsoring tatsächlich anders mit Gruppen kommunizieren können, vielleicht feiner mit Gruppen kommunizieren können, mit denen sie gerne in Kontakt treten würden. Ich würde auch denken, dass in der Schweiz die private tatsächlich Förderung jetzt durch Mäzene noch Potenzial enthält, dass da durchaus Luft drin wäre. Und wenn die Institutionen dort mit entsprechenden Projekten, mit entsprechenden Ideen, mit entsprechenden auch neuen Ideen, das sieht man immer wieder, da wo neue Ideen entstehen, gibt es auch Partner, die bereit sind, diese Ideen zu unterstützen, sehr oft eben auch mäzenatisch zu unterstützen.
Ja, ich glaube gerade, es gibt ja in dem Sinn, wenn man wahrscheinlich auch Stiftungen anschaut und deren Aufträge auch, was eben die Bildung anbelangt. Ich denke eben, wenn man dann wieder das Vermittlungsthema aufnimmt, dann hat man natürlich dort sicher noch ein Potenzial. Weil bis jetzt sind wahrscheinlich gewisse Programme, die es auch noch nicht gegeben hat, sind gar nicht in diese Stiftungszwecke, in dem Sinn konnten nicht berücksichtigt werden. Ich denke, da könnte sich schon nochmals auch ein Fenster auftun.
Wir haben vorgestern gehört bei der Reflexe-Sendung über Jazz, dass es durch den ökonomischen Zwang zu einem erstaunlichen Höheflug der Jazz-Trios kommt in der Schweiz. Durch die Flexibilität, durch die Kleinheit des Ensembles und durch diesen ökonomischen Zwang haben wir in 10 Jahren noch viel mehr Jazz-Trios sozusagen in Anführungsstrichen. Wo sind wir? Überangebot, Kahlschlag, Novartis mit Hausorchester. Wie wird es sein, David Vitali?
Die Herausforderung besteht aus meiner Sicht darin, diese kulturelle Vielfalt zu bewahren. Wir sprechen von neuen Entwicklungen im Urheberrecht, wir sprechen von Exportförderung, wir sprechen generell von der Unterstützung der Kulturindustrie, auch von der Bereitstellung von einer musikalischen Vielfalt in den Medien zum Beispiel. Aber für uns, also wenn ich jetzt auf meinen eigenen Aufgabenbereich blicke, dann ist das Thema musikalische Bildung und ganz aktuell in der Tagesaktualität die Volksinitiative Jugend und Musik bzw. der Gegenvorschlag des Parlaments dazu an oberster Stelle. Diese politische Initiative ist politisch sehr breit getragen. Die Initianten haben damals in Rekordzeit in 6 Monaten über 150.000 gültige Unterschriften gesammelt. Also daraus ermisst man, wie wichtig das Anliegen ist, die musikalische Bildung in der Schweiz zu stärken.
Andrew Holland, angenommen, Ihr Kind will Musiker werden. Was raten Sie ihm außer üben? Soll es sich bei Zeiten um Selbstmanagement kümmern?
Wenn ich die Entwicklung in der Musikszene anschaue, stelle ich fest, dass es klar einen Trend gibt, auch zum Handwerk. Nicht gerade zum Retro, aber doch auch im Jazz, haben Sie vorhin schon angesprochen, auch im Pop, ist immer so ein Schritt weg von Dilettantismus hin zu auch künstlerischer Professionalisierung, nicht nur managementmäßig. Ich persönlich glaube, dass das Herz, der Kern jedes künstlerischen Werks der Künstler ist, sein künstlerisches Talent. Ich würde zuerst schauen, hat er wirklich das Talent? Wenn er das nicht hat, würde ich mit ihm das Gespräch suchen. Wenn er es hat, würde ich alles tun, was ich kann, damit er wirklich die Möglichkeiten hat, sich auszubilden, sich weiterzubilden und auch entsprechend seine Möglichkeiten, sich zu verwirklichen.
Toni Grein, Ihr Blick in die Zukunft.
Ich meine, wir sind hier alle keine Hellseher am Tisch und die Voraussetzungen stehen auf verschiedenen unsicheren Beinen vielleicht insgesamt, wenn wir die gegenwärtige Gesamtsituation uns einmal anschauen. Wenn wir ausgehen von dem, was in der Bildung, in der Musikausbildung entsteht, dann können wir, glaube ich, ganz positiv in die Zukunft schauen, weil es entsteht ein Nachwuchs im Bereich der Musikerinnen und Musiker, der uns positiv in die Zukunft blicken lässt. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es eine ganze Anzahl von Problemen, mal ganz abgesehen von den gegenwärtig unsicheren ökonomischen Problemen, nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Ländern. Und deshalb ist es schwierig, jetzt es von der Finanzierung her vielleicht mal anzugehen, weil da sind die, gerade wenn wir es aus der privaten Sicht betrachten, sind die Schwankungen halt eben doch da, abhängig auch von, wie sich Märkte entwickeln und was da passiert ökonomisch. Aber insgesamt denke ich, dass wir durchaus in 10 Jahren eine qualitativ und durchaus auch noch quantitativ höheren Anteil an Musik haben werden.
Gut, dann nehme ich Sie beim Wort. Wir setzen uns in 10 Jahren wieder zusammen und machen einen Rückblick.
Gerne.
Mira Song, Andrew Holland, Toni Grein und David Vitali. Vielen Dank.
Ich hätte gerne noch was angehängt.
Okay. Was denn?
Die von meinem Sohn, die hat mich jetzt beschäftigt. Aber natürlich würde ich ihm sehr gerne empfehlen, auch sich dringend mit allen Formen der neuen Technologien auszusetzen. Digitalisierung und so weiter. Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, möglichst spartenübergreifend sich auszubilden, möglichst schnell auch Auftrittserfahrung zu sammeln, sich dem Publikum auszusetzen. Und natürlich soll er sich auch Gedanken machen, wenn er schon Musik macht, wie er dann auch seine Stücke und die Leute bringen, vertreiben kann.
Musikland Schweiz. Die Reflexe-Schwerpunktwoche auf DRS2 ging zu Ende. Mit einem Gespräch über Förderung und Finanzierung der Musik. Diskutiert haben Mira Song von der Credit Suisse, Andrew Holland von Pro Helvetia, der Sponsoring-Fachmann Toni Krein und David Vitali vom Bundesamt für Kultur. Die Gesprächsleitung hatte Florian Hauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.